Die Depression. Depressionen gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Jährlich erkranken zwischen 2,4 und 4,5 von 1000 erwachsenen Personen neu, wobei die Anzahl leichter Depressionen in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat und sich das Erkrankungsalter nach vorne verlagert. Ursachen liegen vermutlich bei sich ständig verändernden Lebensbedingungen, Familienstruktur und Leistungsanforderungen und bei nachlassender Bereitschaft, psychisches Unwohlsein zu ertragen. Verlaufsformen. Depressionen verlaufen in Episoden oder Phasen, die durchschnittlich 6 bis 8 Monate dauern. Bei antidepressiven Behandlungen gehen sie in ca. 50% der Fälle nach 8 Wochen zurück. Bei weiteren 25% remittieren sie nach 16 Wochen. Bei 2/3 heilen sie komplett aus. Bei 1/3 tritt eine partielle Besserung ein. Bei 60% der Patienten kommt es zu mindestens einem Rezidiv, also einem Wiederauftreten, und 10-15% der Patienten entwickeln einen chronischen Verlauf. Prognose und Mortalität, also Sterblichkeit. Eine ungünstige Prognose zeigen ältere Patienten, familiär genetisch vorbelastete Patienten, Patienten mit fehlender sozialer Unterstützung und Patienten mit chronischen familiären oder beruflichen Konfliktsituationen. Ein erhöhtes Risiko besteht bei gleichzeitigem Auftreten von anderen Erkrankungen, Komorbidität. Außerdem besteht eine hohe Suizidrate bei unipolar depressiv Erkrankten. 40-70% aller Suizide, also Selbstmorde, erfolgen im Rahmen einer Depression. 20-60% aller Erkrankten unternehmen einen Suizidversuch. Und 15% aller mindestens einmal Hospitalisierten suizidieren im Laufe der Erkrankung. Komorbidität. Häufige zusätzliche Erkrankungen, sie nennt man Komorbiditäten, sind Angst- und Panikerkrankungen, Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit, Persönlichkeitsstörungen, hier vor allem narzisstische, histrionische, früher sagte man hysterische, und Borderline-Störung, Zwangsstörungen und Essstörungen, wie beispielsweise die Anorexia nervosa oder auch Magersucht. Die Symptome einer Depression. Die Leitsymptome einer Depression sind depressive Verstimmung, Verlust von Freude und Interesse und geminderter Antrieb und erhöhte Müdigkeit. Zusätzlich können auftreten Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Denkstörungen wie Denkhemmung, Neigung zum Grübeln, psychomotorische Hemmungen und Antriebslosigkeit oder innere Unruhe, leibliche Missempfindungen und Vitalstörungen, depressive Wahnideen, Suizidgedanken und Absichten, Durchschlafstörungen und morgendliches Früherwachen mit Morgentief und Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Libidostörungen. Die Symptome hier nochmals in einer genaueren Beschreibung. Die Affektivität. Das Leitsymptom einer Depression ist die depressive Verstimmung, die sich in Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung ausdrückt. Auch spricht der Patient von einem Gefühl der Gefühllosigkeit. Sympathiegefühle zu nahestehenden Personen gehen dabei auch verloren. Wird die Traurigkeit auch körperlich erlebt, spricht man von vitalen Depressionen. Dies kann ein Druck in der Brust oder der Magengegend sein. Formale Denkstörungen. Der Gedankenablauf bei Depressiven kann verlangsamt sein, dies nennt man Denkhemmung, und ist auf nur wenige Themen beschränkt. Eingeengtes Denken nennt man das, mit Neigung zum Grübeln. Damit verbunden können auch eingeschränkte Konzentration, Aufnahme und Merkfähigkeit sein. Dies kann gerade bei älteren Patienten den Verdacht auf Demenz bestärken, sogenannte Pseudodemenz. Die Unterscheidung zu einer echten Demenz erfolgt über Tests zur Beurteilung der tatsächlichen Leistungsfähigkeit. Außerdem verschwinden die Symptome bei der Pseudodemenz, was bei der echten Demenz nicht der Fall ist. Bei einer psychotischen, also einer wahnhaften Depression, treten im Laufe der Erkrankung Wahnideen auf. Die Wahnidee entspricht den Inhalten einer Depression. Man sagt dazu stimmungskongruent und kreist um existenzielle Themen. So kann es zum Verarmungswahn, zum hypochondrischen Wahn, zum Schuldwahn, zum Kleinheits- und zum Nichtigkeits- oder zum nihilistischen Wahn kommen. Bei diesem ist der Patient der Meinung, nur noch zum Schein zu existieren und alle Freunde und Verwandte verloren zu haben. Wahrnehmungsstörungen. Selten treten akustische Halluzinationen auf in Form von Stimmen, die dem Patienten sagen, er sei wertlos oder schuldhaft. Hier ist grundsätzlich auf erhöhte Suizidgefahr zu achten. Antrieb und Psychomotorik. Häufig findet man leichtere Formen von verlangsamten Bewegungsabläufen, verminderter Entschluss und Handlungsfähigkeit. Diese Antriebshemmungen können sich jedoch bis zu einem depressiven Stupor steigern, bei dem der Patient völlig regungslos dasitzt und kaum noch oder gar nicht mehr reagiert. Typisch ist, dass depressive Menschen sich schwer aufraffen können, etwas zu tun und ein geringes Durchhaltevermögen aufzeigen. Infolge dieser Antriebshemmung kommt es auch oft zu einem sozialen Rückzug. Wichtiges Kriterium für eine Depression mit somatischen, also körperlichen Symptomen, ist das Morgentief. Hier sind die Symptome morgens am stärksten, abends können sie sogar verschwinden. Vegetative Symptomatik. Bei einer Depression kommt es meistens zu Schlafstörungen, Ein- und Durchschlafstörungen mit Früherwachen. Eine Besserung der Schlafstörungen deutet auf einen Rückgang der Depression hin. Außerdem kommt es zu Appetitmangel, der zu deutlichem Gewichtsverlust führt. Ist dieser größer als 5% pro Monat, wird er als diagnostisch bedeutend betrachtet. Suizidalität, also Selbstmordgefährdung. Fast alle depressiven Patienten beschäftigen sich damit, ob es nicht besser sei, tot zu sein, als diesen Zustand der Depression weiterhin ertragen zu müssen. 40-50% der Suizide haben eine Depression als Ursache. Etwa 15% aller mindestens einmal hospitalisierten Patienten sterben durch Suizid. Suizidgedanken, Impulse oder Absichten sind unbedingt anzusprechen. Im Folgenden noch ein paar Hinweise zum Suizid. Psychopathologische Faktoren, die auf ein erhöhtes Suizidrisiko deuten, sind schwere Depressionen, depressiver Wahn, akustische Halluzinationen, die zum Suizid auffordern, Angst vor Kontrollverlust über die eigenen Suizidimpulse, quälende Unruhe, ausgeprägt langanhaltende Schlafstörungen, Gefühl des Ausgeliefertseins und auch Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Es gibt Fragen zur Suizidalität, die sich bewährt haben. Haben Sie in letzter Zeit daran gedacht, dass es besser sei, tot zu sein? Haben Sie das auch denken müssen, ohne es zu wollen? Haben Sie bereits konkrete Ideen, wie Sie dies machen wollen? Haben Sie bereits Vorbereitungen getroffen? Haben Sie schon einmal einen Suizidversuch unternommen? Und auch, was hat Sie bisher von einem Suizidversuch zurückgehalten? Bei der Abklärung eines depressiven Syndroms muss immer eine gründliche Suizidalitätsabklärung erfolgen. Die Subtypen der Depression. Die ICD-10 unterscheidet die folgenden Subtypen der Depression. Erstens, die leichte, mittelschwere und schwere depressive Episode. Der Patient leidet mindestens 2 Wochen unter 2 der vorhergenannten Hauptsymptome, nämlich depressive Stimmung, Interessensverlust und Antriebsmangel und 2 weiteren Nebensymptomen, beispielsweise Schlafstörungen, vitale Störung, Essstörung und so weiter. Bei mehreren auftretenden Nebensymptomen wird der Schweregrad heraufgestuft. Zweitens, die wahnhafte Depression. Hier liegen der Stimmung entsprechende Wahninhalte, also Verarmung, Nichtigkeit oder nihilistischer Wahn, vor. Des Weiteren können akustische Halluzinationen und oder ein depressiver Stupor, also Bewegungslosigkeit, vorliegen. Nicht vereinbar mit einer Depression sind übrigens der Verfolgungswahn und auch Ich-Störungen. Hier glaubt der Patient beispielsweise, seine Gedanken breiten sich aus. Ich-Störungen gehören eher zu den schizophrenen Störungskreisen. Drittens, die rezidivierende depressive Störung. Rezidiv bedeutet Rückfall, also ein erneutes Auftreten einer Depression, die in der Vergangenheit erfolgreich behandelt wurde. Viertens, die Dysthymie. Dies ist eine chronisch mindestens für 2 Jahre verlaufende, leichtere Depression, die niemals die Kriterien einer depressiven Episode erreicht. Fünftens, die saisonale Depression. Hier treten depressive Störungen saisonal auf, also entweder im Frühjahr und Winter als Gipfel oder auch im Spätherbst und Winter und im Frühjahr abklingend. Das Muster muss mindestens 2 Jahre bestehen. Häufig zeigt sich auch eine bipolare Störung mit Winterdepression und einer hypomanen, also nicht ganz manischen Nachschwankung im Frühjahr. Und sechstens, die wiederkehrende kurze Depression. Intensive Verstimmungen mit einer Dauer von 2 Tagen bis 2 Wochen, mindestens einmal pro Monat, in einem Zeitraum von 1 Jahr. Es besteht eine hohe Rate an Suizidversuchen. Bis zu 5% von Patienten in hausärztlichen Praxen sollen daran leiden. Genaue Zahlen hat man nicht, weil die Patienten oftmals nicht zum Arzt gehen. Und dann gibt es noch die traditionellen Subtypen, die in der ICD-10 heute so nicht mehr aufgeführt sind, aber im klinischen Bereich durchaus noch Verwendung finden. Erstens die gehemmte Depression. Innere Unruhe verbirgt sich hinter einer Antriebshemmung. Zweitens ängstlich agitierte Depression. Eine innere Unruhe tritt hier in den Vordergrund. Drittens die Jammerdepression. Hier liegt ein stereotypes ständiges Jammern vor. Fünftens, die lavierte Depression. Hier ist die Depression hinter einer körperlichen Symptomatik versteckt. Fünftens, die Spätdepression. Sie tritt nach dem 45. Lebensjahr auf. Sechstens, die primäre Depression. Hier liegt keine psychische Störung in der Vorgeschichte vor. Und schließlich die sekundäre Depression. Hier liegen andere psychische Störungen in der Vorgeschichte vor. Differentialdiagnose. Differentialdiagnostisch kommen bei einer Depression die folgenden in Frage: Anpassungsstörungen mit kurzer depressiver Reaktion. Dies ist ein depressiver Zustand aufgrund einer belastenden Situation, der allerdings nicht länger als 1 Monat dauert. Es gibt auch die Anpassungsstörung mit längerer depressiver Reaktion. Sie sollte nicht länger als 2 Jahre dauern. Hier ist beispielsweise an eine Trauerreaktion zu denken. Angst und Depression gemischt. Depressionen und Angst erreichen nicht die Ausmaße einer Depression oder einer Angststörung. Die schizodepressive Störung. Dies sind Symptome einer Depression und Schizophrenie, die gleichzeitig nebeneinander bestehen. Die postschizophrene Depression. Dies sind Kriterien einer depressiven Episode nach einer Schizophrenie innerhalb der letzten 12 Monate nach Abklingen der Schizophrenie. Und schließlich die organische depressive Störung. Dies ist eine Depression aufgrund einer organischen Erkrankung, beispielsweise einer Schilddrüsenerkrankung. Die Entstehung der Depression. Im Folgenden hören Sie einige Modelle, die versuchen zu beschreiben, wie eine Depression entstehen kann. Das kognitive Depressionsmodell nach Beck. Hier geht man davon aus, dass Depressionen durch verzerrte Kognitionen ausgelöst werden, also durch fehlerhafte Denkstrukturen. Sie betreffen die eigene Person, die Umwelt und die Zukunft. Folgende Denkfehler sind typisch. Erstens, unangebrachte Verallgemeinerungen, also alles geht schief, was ich mache. Zweitens, eine selektive Verallgemeinerung, hier werden in einer Situation die positiven Aspekte einfach übersehen. Drittens, die Selbstattribution. Negative Erfahrungen werden der eigenen Schuld zugewiesen. Und viertens, Schwarz-Weiß-Denken. Diese Denkmechanismen führen zu ständigen Enttäuschungen und Ablehnungen. Weiterhin führen sie zu immer wieder ähnlichen Erfahrungen, die wiederum zu automatischen Gedanken führen, die durch oben genannte Denkfehler charakterisiert sind. Die Korrektur dieses Denkens ist Schwerpunkt des kognitiven Depressionsmodells und der dahinterliegenden Therapie. Weiterhin gibt es das Modell der gelernten Hilflosigkeit. Hilflosigkeit entsteht durch die Unkontrollierbarkeit negativer Ereignisse. Diese wurde im Wesentlichen bei tierexperimentellen Untersuchungen festgestellt. Wiederholte Reize führten hierbei zu Resignation und depressivem Verhalten. Nach Seligmann, dem Entwickler des Modells, kommt es zu internalen Attributionen, wobei der Patient glaubt, andere könnten dieselbe Situation kontrollieren. Die Hilflosigkeit resultiert aus dem Gefühl des persönlichen Versagens und wird als selbstverschuldet erlebt. Daraus entwickeln sich eine Minderung des Selbstwertgefühls und schließlich eine Depression. Psychodynamische Aspekte. Psychodynamische Theorien gehen davon aus, dass Depressionen aus einer Störung des Selbstwertgefühls, eine sogenannte narzisstische Krise und einer Aggression gegen sich selbst resultiert. Sie geht davon aus, dass die Disposition aus einer frühkindlichen Fehlentwicklung erworben wird. Sie findet im Prozess der zunehmenden Individuation und der Trennung von der Mutter statt. Die Trennung erfolgte demnach zu schnell oder auch zu langsam. Die prämorbide Persönlichkeit. Man geht heute davon aus, dass es keine typische prämorbide Persönlichkeitsstruktur gibt. Ausnahme ist der Typus Melancholicus von Tellenbach, häufig bei unipolar depressiven Menschen anzufinden. Die Patienten sind sehr ordentlich und strukturiert. Therapie der Depression. Es werden in der Therapie affektiver Störungen drei Stadien unterschieden. Erstens die Akuttherapie. Zweitens Erhaltungstherapien nach Abklingen der akuten Symptomatik zur Verhinderung eines Rückfalls. Und drittens die rezidivprophylaktische Therapie, das heißt die Verhinderung einer Neuerkrankung. Die Akuttherapie. Hauptsächlich werden hier die Pharmakotherapie und die Psychotherapie angewandt. Daneben werden unter bestimmten Voraussetzungen noch die Schlafentzugstherapie, Lichttherapie und Elektrokrampftherapie eingesetzt. Die Wahl des Verfahrens sollte in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Patienten getroffen werden. Hier gilt es, sowohl die Patientenwünsche zu berücksichtigen, aber auch die festgestellte Wirksamkeit bestimmter Verfahren. Die Pharmakotherapie. Sie wird bei schweren und psychotischen Depressionen angeraten. Allerdings ist sie auch bei leichteren Formen wirksam. Die Psychotherapie. Hier haben sich besonders die Verhaltenstherapie und die interpersonelle Psychotherapie bei leichten und mittelschweren Depressionen bewährt. Bei Neuerkrankungen unipolarer Depressionen spielen sie jedoch eine untergeordnete Rolle. Die Pharmakotherapie und Psychotherapie. Bei schweren und chronischen Depressionen ist diese Kombination die überlegene Therapie. Die Schlafentzugstherapie. Sie kann bei Tagesschwankungen mit Morgentief sinnvoll sein. Die Lichttherapie. Sie ist zur Behandlung saisonaler Depressionen geeignet. Und die Elektrokrampftherapie. Sie kommt bei therapieresistenten Depressionen und wahnhaften Depressionen zum Einsatz. Die Pharmakotherapie depressiver Episoden. Als Psychotherapeut nach dem Heilpraktikergesetz ist es Ihnen natürlich nicht erlaubt, eine Pharmakotherapie durchzuführen oder zu verschreiben. Dennoch sollten Sie einige Informationen über Sie im Kopf haben. Schließlich ist die Behandlung eines Patienten, der von anderer Stelle mittels Pharmakotherapie behandelt wird oder wurde, im Bereich des Möglichen. Schwere und psychotische Depressionen sollten grundsätzlich pharmakologisch behandelt oder zumindest auch begleitet werden. Auch bei leichten Depressionen kann eine solche Therapie sinnvoll sein. Prinzipiell werden folgende Aussagen getroffen: Antidepressiva sind einer Placebotherapie überlegen und haben eine Ansprechrate von ca. 60-70%. Neuere Antidepressiva sind in der Regel besser verträglich als die klassischen. Sie sollten besonders bei solchen Patienten bevorzugt werden, die im Arbeitsprozess stehen. Johanniskraut sollte nur bei leichten Depressionen eingesetzt werden. Achtung! Ein Antidepressivum darf niemals abrupt, sondern muss immer ausschleichend abgesetzt werden. Durch abruptes Absetzen ist die Rückfall- und Rezidivgefahr deutlich erhöht. Außerdem kommt es bei einigen zu Entzugssymptomen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn ein Patient glaubt, dass, wenn er bei Ihnen nun eine Therapie, eine Psychotherapie macht, er sofort alle Medikamente absetzen kann. Davon ist natürlich strengstens abzuraten. Erhaltungstherapie und Rezidivprophylaxe bei unipolaren Depressionen. Eine Erhaltungstherapie sollte mindestens 6, besser 12 Monate, besonders wenn Lithium eingesetzt wird, bei voller Dosis fortgesetzt werden. Die Medikamente müssen ausschleichend und kontrolliert abgesetzt werden. Sind innerhalb der letzten 5 Jahre 2 Krankheitsepisoden aufgetreten, sollte eine Rezidiv-, also Rückfallprophylaxe stattfinden. Die Psychotherapie depressiver Episoden. Bei leichten bis mittelschweren Depressionen sind folgende Therapien ähnlich gut wirksam wie eine Psychopharmakotherapie. Die kognitive Therapie. Hier sei die kognitive Psychotherapie nach Beck genannt. Sie geht von negativen Denkmustern bezüglich der eigenen Person, der gegenwärtigen und der zukünftigen Erfahrung aus. Dementsprechend wird die Umwelt nur bezüglich ihrer negativen Aspekte wahrgenommen. Ziel der Therapie ist die Erfassung dieser verzerrten Wahrnehmung und die Erarbeitung alternativer Denkmuster. Wirksamkeit und rückfallprophylaktische Wirkung konnten hier nachgewiesen werden. Die interpersonelle Psychotherapie. Sie beruht auf der Annahme, dass sich Depressionen aus interpersonellen Konflikten heraus entwickeln und umgekehrt die interpersonalen Erfahrungen einen Einfluss auf die Entwicklung der Depression haben. Die Praxis findet in 12 bis 20 wöchentlichen Einzelsitzungen statt. In der ersten Phase wird neben Aufklärung des Patienten der Problembereich als Ursache für die Depression identifiziert. In der zweiten Phase wird der Bereich fokussiert und mittels verschiedener Techniken bearbeitet. In der dritten Phase wird das Therapieende und zukünftige Vorgehensweisen besprochen. Wirksamkeit und rückfallprophylaktische Wirkung konnten nachgewiesen werden. Verhaltenstherapie. Hier stehen Aktivitätstraining, Erfolgserlebnisse durch Wiederaufnahme von Aktivitäten und soziales Kompetenztraining, hier Konfliktlösung oder Selbstkontrollverfahren, also das Unterbrechen negativer Gedankenketten im Vordergrund. Die Wirksamkeit konnte in einigen Studien auch hier belegt werden. Tiefenpsychologische Therapien. Auch sie können bei leichten bis mittelschweren Depressionen helfen, sind ähnlich wirksam wie eine Verhaltenstherapie. Ihre Effektivität ist bisher jedoch unzureichend beschrieben. Die Psychoedukation. Die Beratung und Aufklärung wird immer wichtiger und fördert das Selbsthilfepotenzial des Patienten. Sie kann im Rahmen eines Einzel- oder auch Gruppengespräches stattfinden. Solche Gruppen werden auch für Angehörige angeboten. Und schließlich andere, nicht medikamentöse Therapieverfahren. Dies sind die Schlafentzugstherapie, die Lichttherapie, besonders bei saisonalen Depressionen, und die Elektrokrampftherapie. Hierzu mehr im Kapitel Therapieverfahren.